willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist und freue mich total auf die heutige Folge mit einer, man kann schon sagen, LinkedIn-Legende oder Social-Selling-Legende, mit dem großartigen Christian Krause, den ihr mit Sicherheit alle aus dem LinkedIn-Kontext kennt, schon mal gesehen habt und den ich glaube, vor über einem Jahr eigentlich schon mal die Folge aufnehmen, als wir uns irgendwie bei dem SDRs of Germany Event gesehen haben. Und es hat sich gezogen, aber heute sprechen wir. Insofern, Christian, ich freue mich sehr. Schön, dass wir die Zeit finden.
Ja, vielen Dank, Christoph. Und tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Manchmal muss man die Prospects ziemlich lange nurturen.
Ich habe davon gehört und wahrscheinlich haben dann am Ende die lieben Grüße von Manuel und Co. auch geholfen, wo du auch, glaube ich, vor 1-2 Wochen im Podcast warst.
Genau, ich glaube, letzte Woche haben wir den aufgenommen, ja.
Willst du für den Fall, dass der ein oder andere dich vielleicht doch noch nicht kennt, nochmal 1-2 Sätze zu dir sagen, was du machst,
ja, wer du bist? Gerne. Also ich bin der Christian, ich bin sozusagen LinkedIn und Social Selling Experte, Consultant, Advisor, welches Wort du auch immer dafür benutzen möchtest. Ich bin jetzt schon seit über 5 Jahren auf LinkedIn. Ich habe meine Karriere gestartet bei Salesforce. Ich war 5 Jahre bei Salesforce. Habe da von Junior SDR bis Senior Account Executive sozusagen die ganze SaaS-Sales-Schule durchgemacht und eben eigentlich ziemlich pünktlich mit Anfang der Covid-Pandemie angefangen, als ich dann auf einmal 2 Stunden am Tag nicht mehr sozusagen commuten musste ins Office, hatte ich dann die Zeit, so ein bisschen meine LinkedIn-Kreativität auszuleben. Was dazu geführt hat, dass ich mich tatsächlich nach 3 Jahren verselbstständigen konnte und jetzt sozusagen als Trainer, Coach, Consultant in dem Bereich unterwegs bin.
Mega. Und ich glaube, du bist eines der Beispiele, die das wirklich per excellence gemacht haben, durch vor allem natürlich irgendwie dranbleiben, Kontinuität, aber eben auch guten Inhalt. Da können wir bestimmt gleich nochmal drauf eingehen. Aber hast es eben auch geschafft, dir einen 6-stelligen Follower-Bereich aufzubauen, was natürlich schon, ich glaube, signifikant ist und selten ist. Insofern bin ich total gespannt, was du dazu berichten hast. Bevor wir eintauchen, Christian, auch für dich die Frage, die ich für alle Gäste habe. Was denn für dich so die unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie du damit umgehst?
Ja, ich habe über die Frage wirklich nachgedacht. Und mir gefällt das Adjektiv unangenehm oder unbequem, glaube ich, ja. Weil wenn ich mich darüber nachdenke, sticht es wirklich ein bisschen bei mir, ja. Also ich merke das tatsächlich im Körper, dass es unangenehm ist. Und die Wahrheit ist wirklich für mich, dass ich das Käuferverhalten, ja, dramatisch geändert hat in den letzten 5 Jahren. Dass aber das Verkäuferverhalten sich sehr wenig verändert hat. Ja, das heißt, wir verkaufen so wie vor 5 Jahren und unsere Kunden haben sich aber in ihrem Verhalten komplett geändert und dadurch entsteht eine große Lücke, dadurch entsteht ein totaler Mismatch und das ist die Ursache, warum wir 40% Quota-Attainment haben. Ja, das ist die Ursache dafür, dass sozusagen keiner mehr wirklich ein funktionierendes Outbound-Playbook oder Pipe-Gen-Playbook hat. Ja, also das Käuferverhalten hat sich verändert. Wir verkaufen aber immer noch so wie vor 5 Jahren.
Wenn es mal wie vor 5 Jahren ist und nicht wie vor 10, ne?
Ja, also kann man debattieren, jetzt was die Zahl ist, ne? Aber ich glaube, so das Grundthema ist dasselbe, ja.
Hundertprozentig und gehe ich auch komplett mit, ne, dass wir all die Jahre auch versucht haben, glaube ich, alles auf uns zu optimieren und jede Conversion Rate auf die 2. Stelle nach dem Komma irgendwie zu tweaken, anstatt zu überlegen, hey, wie kommt eigentlich das, was wir machen, beim Kunden an und wie kaufen wir heute ein? Es bringt ja auch so ein bisschen die Frage mit sich und leitet ja eigentlich sehr gut ins Thema über, wenn Outbound nicht mehr so gut funktioniert, wie es mal funktioniert hat. Ich will es nicht totreden, ne? Offensichtlich, man liest es immer wieder, so, ne? Wie heißt es? Cold Outbound ist tot. Nein, natürlich nicht. Aber wie verändern sich die Dinge aus deiner Sicht? Was funktioniert noch? Was müssen wir mehr machen? Was funktioniert nicht mehr?
Ja. Ich nehme immer sehr gerne das Chad Holmes Modell vom Total Addressable Market. Also Chad Holmes ist der Autor von The Ultimate Sales Machine und das ist quasi das Buch, wo das herkommt, diese Pyramide vom Total Addressable Market, wo es eben heißt, die Top 3%, das sind the customers who are ready to buy. Ja. Und das ist eigentlich die Gruppe, auf die wir theoretisch abzielen, wenn wir Outbound machen. Also wenn ich 100 Leute cold calle, und damit rede ich jetzt von 100 Connects, ja, also nicht nur Dials, sondern ich habe 100 Konversationen mit Prospects, dann sind per Statistik 3 von denen tatsächlich aktuell ready. Ja, die haben Budget, die haben irgendwie eine Need, die haben eine Timeline etc. Und dann gibt es noch weitere 7%, die sozusagen, die sind noch nicht ganz so bereit, aber die sind auf jeden Fall offen, weil sie sagen, hey, wir haben schon erkannt, dass es da ein Problem gibt. Wir haben schon intern gesprochen, wir haben auch schon ein bisschen Research gemacht. Und dann gibt es, sage ich mal, noch eine Gruppe von weiteren 30%, die sind auf jeden Fall noch nicht bereit, sind auch eigentlich noch nicht offen, sage ich mal, einen Sales Cycle oder so etwas zu starten. Man kann sie aber nurturen, man kann sie educaten, ja, und dann kann es sein, dass in 3, 6, 12, 24 Monaten, wer weiß, sie dann vielleicht anbeißen. Und die restlichen 60% sind für uns nicht relevant. So, und das Problem ist, dass wir eigentlich nur auf diese 3% abzielen, wenn wir Cold Calls machen, Cold E-Mails senden. Und deswegen haben wir so schlechte Conversion Rates im Outbound. Ich kann mir das Ganze, und das ist sozusagen dieses vertikale Modell, ich kann mir das Ganze auch sozusagen einmal 90 Grad kippen und auf einer horizontalen vorstellen, weil das ist dann diese sogenannte Buyer Journey. Ja, also quasi hier fängt die Buyer Journey an. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite endet sie und es ist quasi ein Zeitstrahl. Und jeder Kunde, jeder Käufer muss durch diese 5 Phasen gehen. Das ist quasi Online Marketing 101. Unaware, Aware, Consideration, Evaluation und dann Decision. Das heißt, am Anfang, Aware, sie wissen von nichts, ja, sie kennen das Problem nicht, sie spüren das Problem nicht, sie kennen uns als Anbieter auch nicht. So, wenn diese Leute dann eben Cold Calls oder Cold E-Mails bekommen, das ist dann halt Schall und Rauch, das ignorieren sie komplett. Dann gibt es diese Aware-Stage, wo sie dann spüren, okay, da gibt es vielleicht ein Problem, da sollten wir vielleicht etwas tun. Christoph Karger habe ich mal gehört, Christian Krause habe ich mal irgendwo gehört, Salesforce sagt mir irgendwie was, CRM. Aber eben, wenn der Outreach dann kommt, sind die Leute eben trotzdem noch nicht bereit, ein Meeting einzugehen oder sich eine Demo anzuschauen. So, dann kommt die Consideration-Stage, wo sie dann sagen, okay, Leute, wir wissen, wir haben ein Problem, wir wissen, wir brauchen ein CRM oder wir wissen, wir brauchen jetzt vielleicht Social Selling oder wir wissen, wir brauchen mehr Referrals, ja, wir brauchen mehr Warm Introductions. Und dann fangen sie an, ihre eigene Recherche zu betreiben. Das heißt, es ist dann nicht so, dass sie sich dann bei uns melden schon direkt, weil das war in der Vergangenheit so. In der Vergangenheit war es so, dass Vertriebsteams hatten alle Informationen, hatten alle Broschüren, ja, hatten das Preisbuch, ja, also die Preise auch. Und heutzutage findest du alles online. Ja, es gibt Webseiten, es gibt Foren, es gibt YouTube, es gibt Social Media, es gibt LinkedIn. Und was jetzt in dieser Consideration Stage eben passiert, ist, dass vor allem unsere Käufer schauen, was passiert auf LinkedIn. Also was sagen die Thought Leaders? Ja, was sagen unsere Peers? Also wenn ich jetzt ein Head of Sales bin, was sagen die anderen Head of Sales? Was benutzen die? Ja, Events, ich gehe vielleicht auf Events, ich gehe vielleicht zu Artists, ja, zum Artist Summit und schaue mir an, hey, was ist die Best Practice? Das findet alles in der Consideration Stage statt. Und wenn es dann in die Evaluation Stage geht, also quasi, ich fange jetzt wirklich an, einen Anbieter zu evaluieren, ich schaue mir die Demo an, ich gehe in die Verhandlung mit denen, ich bringe sozusagen, ich baue Konsensus auf in meiner eigenen Firma, weil das braucht es ja auch. Das findet alles sozusagen statt. Nachdem wir unsere eigene Recherche betrieben haben. So, und das ist eben das Problem. Also wenn wir das klassische Outbound, die klassische Kaltakquise machen, dann sage ich mal, greifen wir nur die Leute ab, die schon bereit sind. Und diejenigen, die noch nicht bereit sind, helfen wir damit nicht. Und deswegen, deswegen kommen wir da nicht vorwärts. Ja. Das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Fair point, aber du hast ja zu 100% recht mit dem, was du sagst. Und die Konsequenz aus dem, ich glaube, die unterschätzen viele Revenue-Teams noch und vor allem Leader noch, weil die aus einer Zeit kommen, in der eben Outbound funktioniert hat. Und da war die Antwort auf, es läuft nicht mehr so, ja, mach halt mal mehr.
Genau.
Und das klappt halt heute nicht mehr, weil du dann irgendwas mit 1% oder teilweise, was ich gesehen habe, unter 1% versuchst zu skalieren. Und das ist natürlich blöd. Und was macht unser Kunde, genau wie du gesagt hast? Ich glaube, es sind zwei Dinge, die wir daraus mitnehmen müssen. Das eine ist, weil selbst wenn der in der Consideration Phase ist oder in der Education Phase, ich google etwas, weil ich Problembewusstsein habe. Was passiert denn? Ich bekomme irgendwie 150.000 Ergebnisse und bin immer noch nicht schlauer, weil jede Webseite sagt mir, jo, ich bin das beste Tool für dich. Dabei weiß aber noch niemand irgendwas überhaupt über mich. Das heißt, ich gehe ja entweder, genau wie du gesagt hast, auf LinkedIn und informiere mich über mein Netzwerk, was die Leute machen. Oder ich frage in meinem Netzwerk, hey, du hast das Problem schon gelöst. Oder wie gehst du mit dem Problem um? Was machst du denn? Also sprich, dieses Thema einerseits auf LinkedIn präsent zu sein, ist eigentlich die Schlussfolgerung, die jeder machen muss. Das zweite ist, hast du auch schon mal gesagt, Empfehlungen muss ich viel, viel aktiver in den Mittelpunkt rücken. Und die Kombination ist eigentlich das, was der komplette Gamechanger ist, weil dann hast du auf einmal Antwortraten auf dein Outbound auch, weil du ja aktiver flirtest, die signifikant höher sind, weil die Leute sehen nicht nur, hey, der kommt durch eine vertrauenswürdige Quelle, sondern, ah, guck mal, auf seinem LinkedIn postet der auch oder spricht der auch darüber und hat noch Expertise. Und dann bist du auf einmal schon gegenüber deinen Marktbegleitern so, so viel weiter im Prozess.
Ja, genau. Also völlig richtig. Und deswegen auch, ich werde, ich glaube, Manuel hat mich gefragt in unserem Podcast, wie definiere ich denn Social Selling? Ja. Mhm. Dieser Begriff Social Selling, der kommt ursprünglich von Social Media. Ja. Und weil halt LinkedIn eine Social Media Plattform ist, ja, kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das so ist, heißt es halt Social Selling. Ich sehe das aber gar nicht so. Ich sehe das so, dass Social Selling bedeutet eigentlich Relationship-Based Selling.
Mhm.
So ein bisschen geht ein bisschen gegen das, was ich eigentlich bei Salesforce gelernt habe, weil da hieß es immer Challenger Sale und der Relationship Sales Type, das war eigentlich immer der, der am schlechtesten performt hat. weil das halt jemand war, der sozusagen immer mit seinen Kunden geschmust hat, aber es kam halt nie was Zählbares bei rum. Das meine ich damit nicht. Also Challenger Approach ist super, sobald man die Pipeline hat. Social Selling ist ja vor allem auch eine Pipe-Gen Motion, kann auch viel bei Pipeline Progression helfen. Aber sind wir doch mal ehrlich, was ist denn das Nummer eins Problem, was alle Teams haben? Das ist, dass sie keine Pipeline haben, dass sie keine Termine haben. Und wenn sie Termine haben und Pipeline, dann können eigentlich die meisten was damit anfangen. Das heißt, es ist ein Relationship-Based Approach, aber auch nicht nur Relationship-Based, sondern eben, was kannst du mit LinkedIn machen? You can build relationships at scale. Das heißt, ich kann quasi, wenn ich gutes Copywriting beherrsche, wenn ich mein Brand Positioning beherrsche, kann ich sozusagen durch organischen Content eine 1-zu-viele Beziehung aufbauen. Ja, also ich habe theoretisch eine Beziehung mit 100.000 Leuten oder 108.000 Leuten, was auch immer, wie viele Follower ich habe. Es würde sehr, sehr lange dauern, 108.000 Cold Calls zu machen.
Mhm.
Natürlich kannst du jetzt sagen, okay, ein Cold Call und ein Post ist nicht dasselbe. Du wärst überrascht, wie vielen Leuten ich spreche tagtäglich, die immer sagen, ja, Christian, ich bin dir schon seit 2 Jahren gefolgt oder seit 3 Jahren gefolgt. Die sind also durch diese Bio-Journey sehr, sehr langsam schon durch. Die sind aber ganz am Ende, wenn sie mit mir sprechen. Und das ist toll, weil die konvertieren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Die konvertieren schnell. Ich habe kurze Sales-Zyklen. Und das ist eigentlich das, was jedes Team will. Oder?
Würdest du sagen, du siehst das auch für nicht nur, jetzt bist du ja selbstständig, ne? Also nicht nur für dich als Selbstständigen, sondern wie ist es bei Unternehmen? Also lässt sich das 1:1 dort auf das Modell übertragen oder würdest du sagen, das ändert sich in gewisser Weise? Weil ich als Person baue ja eine Beziehung auf, bin aber für ein Unternehmen, wo ich irgendein random XY-Produkt verkaufe.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und ich bin da mit vielen neuen Fragen, Objections, ja, konfrontiert, wenn ich sozusagen Social Selling ja jetzt nicht nur trainiere, weil das Trainieren ist quasi sozusagen fast eigentlich der einfache Teil, wenn es um die wirkliche Implementierung geht, weil wenn du Social Selling wirklich in einer Go-to-Market-Organisation implementieren möchtest, dann ist das cross-functional. Das heißt, wir müssen Marketing an Bord haben, wir müssen Enablement an Bord haben, wir müssen natürlich Sales selber mit an Bord haben. Idealerweise haben wir auch Leadership mit an Bord. Ich spreche jetzt sogar öfters mit Pre-Sales, also mit Solution-Produktexperten auch. Das heißt, das ist schon mal die erste Challenge. Es ist nicht nur noch Sales, sondern wir müssen sozusagen alle Teams mit an einen Tisch bringen. Darüber haben wir vor 5 Jahren auch schon gesprochen, in einem anderen Kontext. Aber das ist sozusagen die erste Challenge. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Person, also dem, wir nehmen jetzt einfach mal einen Account Executive, ja, dem Account Executive, dem gehört sein eigenes LinkedIn-Profil. Das gehört nicht der Firma, ja. Und das,
da können so viel Diskussionen dazu.
Genau. Also das gehört der Person, das gehört niemals dem Employer, dem Arbeitgeber. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder da reiße ich auch eine brechende Stange für ab. Ja, also du kannst mit deinem LinkedIn-Profil machen, was du willst. Und wenn deine Entscheidung ist, dass du damit nichts machen willst, dann ist das komplett deine Entscheidung. Und dein Arbeitgeber kann da nichts tun. Ja, das ist mal ganz wichtig. Aber ich glaube, es kommt ganz sehr auf die richtige Incentivierung an. Das heißt, Punkt 1, du musst die Leute davon überzeugen, dass LinkedIn für sie funktioniert. Das ist auch mein Job. Ja? Wenn ich die Trainings mache, ja, ich fliege nach Berlin, trainiere ein Team, dann ist sozusagen, eigentlich verbringe ich die ersten 15, 20 Minuten damit, den Leuten zu zeigen, auf Basis von Daten und Ergebnissen und Fakten, hey, 80% aller B2B-Leads kommen quasi von LinkedIn, 75% aller Entscheider starten ihren Kaufprozess mit einer Google- oder mit einer LinkedIn-Suche. Nur 4% antworten wirklich auf Cold Calls. Also ich zeige auch diesen Kontrast, was wirklich auf Basis der aktuellen Daten, wie effektiv LinkedIn ist. Das heißt, du musst die Leute erstmal überzeugen, weil viele denken, wissen ja noch gar nichts davon. Das zweite ist dann die Incentivierung, das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass es Anreize gibt, auf LinkedIn zu posten. Und natürlich kann der Anreiz selber sein, okay, dass die Leute verstehen, wie effektiv es ist und dass sie es deshalb tun, weil sie ihre Quote erreichen wollen. Kreativ damit bin und zum Beispiel einen Spiff mache. Also ich habe einen Kunden, die sagen, hey, wir haben jeden Monat einen Spiff. Wer die meisten Impressions bekommt auf seinen LinkedIn-Content, der kriegt irgendwie einen Voucher für einen Michelin-Restaurant mit einem Plus One oder so, ja. Also irgendwie so einen netten Preis, auf den man sich freut, wo es vielleicht auch einen Shoutout gibt vom Leadership-Team im Slack-Channel. Ist ja auch keine Riesensache. Also Budget haben die dafür auf jeden Fall. Also solche Dinge lassen sich auch einfach und kreativ irgendwie umsetzen. Klar, irgendjemand muss die Ownership dafür haben. Aber so kann man die Anreize setzen. Und dann, sage ich mal, Phase 3 ist, dass man tatsächlich ein System hat, um natürlich auch die Erfolgsmessung zu machen. Das heißt, es gibt inzwischen Tools wie zum Beispiel Shield. Ist ein Tool, mit dem ich, wo ich Partner bin, wo ich wirklich eine Sales-Mannschaft von 100, 500.000 Leuten managen kann, wo ich wirklich sehen kann, wie viele Content-Impressions bekommt jeder. Ich kann UTMs benutzen, um zu sehen, okay, von welchen Profilen kommen tatsächlich die meisten Leads. LinkedIn gibt uns auch inzwischen die Insights, wo wir sehen können, nicht nur wie viele Leute klicken auf den Link in meinem Profil, sondern wie viele Leute klicken auf die Links in meinen Posts. Und Chris Donnelly, ein sehr großer LinkedIn-Creator, hat auch extra dafür einen riesen Report gerade gemacht und wirklich belegt, dass es deinem Content nicht schadet, wenn du externe Links in deine Posts reinsetzt. Ja, also das war früher mal so, dass ich dann irgendwie einen 60% Dip hatte in meinen Impressions, ist inzwischen nicht mehr so. Weil LinkedIn als Unternehmen das auch fördern möchte, ja, dass wir wirklich über LinkedIn Business Development...
Ist total spannend und... Was noch eine zweite Frage mit sich bringt, die ist, jetzt fange ich an zu posten, ne? Leute kommen auf mein Profil. Was ich festgestellt habe, ist trotz alledem mit vielen Refs, mit denen ich arbeite, es hilft natürlich trotzdem, wenn du dir, und es ist dumm, wenn du es nicht machst, deine Profilbesucher anguckst, dass du selber aktiv sein sowieso, also auch nicht nur posten, sondern auch kommentieren, aber dass du eben auch den Leuten connectest, die dich besuchen und die dich einfach vernetzen, denen auch einfach eine Nachricht schreibst. Darüber kommt am Ende viel, viel mehr und es sind die wenigsten Leute, die dir proaktiv sagen, hey, das Beispiel, was du gebracht hast, ne, das gibt's auch, aber es sind die wenigsten, die sagen, hey, ich habe deinen Content seit 2 Jahren verfolgt, jetzt habe ich eigentlich Bock auf dein Training, können wir mal darüber reden?
Ja, absolut. Genau, also das ist, okay, also der Fall, ja, dass irgendwie Leute nach 3 Jahren kommen, das ist, sage ich mal, eher so wirklich der Creator. Das ist so, also wenn du jetzt wirklich Fulltime Creator bist, so wie ich. Wenn du jetzt aber, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, du bist SDR bei Personio und du bist gerade durch dein Onboarding gegangen und du lernst es jetzt gerade von der Pike auf. Und Congratulations, Gratulation, das ist irgendwie so das beste Timing, ja, aber auch irgendwie das schlechteste Timing, ja. Also du kannst im Sales immer noch mega viel reißen. Es ist aber halt einfach jedes Jahr schwieriger und komplexer und anspruchsvoller, ja. Und also die Opportunity im Sales ist immer da und wird immer da sein. Aber die Requirements, also das ist etwas, worüber ich auch mit Manuel gesprochen habe. Der Avatar, des perfekten Sales Top Performers, ist inzwischen viel, also die Anforderungen, das Profil sind inzwischen viel holistischer geworden. Ja, das heißt, vor 5 Jahren, als ich gestartet bin, was musste ich machen? Smile and Dial, Cold Calling, bisschen E-Mails schreiben. Vielleicht noch, vielleicht noch ein bisschen Sales Navigator und das war's. Ja, heute muss ich irgendwie Content beherrschen. Ich muss irgendwie weiterhin Cold Calls machen, weil there's still a time and a place. Darüber können wir vielleicht auch noch kurz sprechen. Ich muss aber auch Voice- und Videonachrichten schicken können. Ja, vor allem Video ist ein sehr wichtiges Medium geworden. Ich muss all diese Dinge beherrschen. Ich muss ChatGPT und AI beherrschen. Ja, das heißt, das Profil ist viel holistischer geworden. Und jetzt für den SDR, ganz klassisch würde ich jetzt mal sagen, der hat ein Book of Business. Also der hat, sage ich mal, 100 Accounts, seine 100 Target-Accounts. Und dann ist sozusagen das Ziel, sukzessive mit diesen 100 Target-Accounts die Relationships aufzubauen. Ja, das heißt, da baue ich mir dann meine Account-Listen und meine Account-Searches in Sales Navigator. Ich sende proaktiv 25 Connection-Requests am Tag ohne Nachricht. Einfach nur mein optimiertes Profil sozusagen spricht für sich. Dann kann ich erwarten, dass ich 10 bis 15 neue First-Degree-Connections habe. Dann schicke ich nicht sofort irgendwie den Pitch, sondern ich folge erstmal den Leuten und dann gibt es jetzt diese Double Bell. Also diese Doppelglocke, damit ich sozusagen eine Notification bekomme, wenn die Leute posten. So, wenn die Leute dann posten, dann engage ich. Ja, like, Kommentar. Und so fängt halt die Motion an. Das heißt, die Outbound Motion, wenn du das so nennen möchtest, ist langsamer geworden. Ja, ist langsamer geworden. Weil eben auch die Buyer Journey ein bisschen langsamer geworden ist.
Es, aber vielleicht mal genau da einzuhaken. Es ist ja auch auf der anderen Seite eine Schwierigkeit für jemanden, der neu in Sales reinkommt, zu sagen, wie strukturiere ich mich denn dann überhaupt? Weil die Erwartungshaltung an mich ist, ab Tag 1 eigentlich, so, vielleicht habe ich noch einen Monat, 2 Monate Ramp, aber dann will ja auch jeder einfach mal Meetings sehen oder Resultate
Ja.
sehen. Die Erwartungshaltung ist oft, hey, ich muss mehr callen. In den meisten Organisationen zumindest. Das läuft vielleicht nicht mehr ganz so gut. Wie strukturiere ich mich, meine Zeit, meinen Kalender, um all die Dinge, die du angesprochen hast, wirklich unterzubekommen? Oder vielleicht anders gesagt, wie würdest du dich, wenn du heute neu starten würdest, oder was empfiehlst du jemandem, der heute neu startet, strukturieren, zu strukturieren?
Frage. Also Tipp Nummer 1, separate the preparation from the execution, sage ich. Das heißt, so Montagmorgen, ja, da will eh keiner angerufen werden. Würde ich nicht probieren. Ich würde meinen Montagmorgen dafür nutzen, meine komplette Woche zu planen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein SDR bin, ja, mein Job ist sozusagen Fulltime Prospecting, dann bereite ich meine Liste vor, also meine Accountliste. Das heißt, ich habe vielleicht für die Woche 5 Accounts, auf die ich mich konzentrieren will. Und ich bereite auch meine Leadliste vor. Also sagen wir zum Beispiel 5 bis 10 Leads aus jedem Account. Dann habe ich so eine Liste von 25 bis 50 Leuten. Das ist schon mal eine Menge. Weil was du ja auch machen willst, du willst ja auch dann deine Recherche machen. Also du möchtest ja dir 3 bis 5 Stichpunkte zu dem Account aufschreiben. Ja? Zum Beispiel, was ist ein Compelling Event? Ja, stellen Sie gerade viele Leute ein? Gab es irgendwie ein Executive Leadership Change? Gab es Funding? Das sind die ganzen Klassiker, die wir kennen.
Würdest du sagen, dass das etwas ist, was der SDR oder AI selber recherchieren sollte? Oder ist das nicht eigentlich etwas, was heute schon durch Go-to-Market, Team Engineering, beispielsweise RevOps, irgendwo auch geliefert werden sollte, dass ich eigentlich in meiner Accountliste diesen Basic Research drin habe? Heißt nicht, dass es immer so ist, aber im Idealbild.
Ja, ist ein fairer Punkt. Also, was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass diese Arbeit wesentlich weniger manuell stattfinden muss. Ja, also als ich SDR war, habe ich das alles manuell gemacht. Heute ja. kann ich mir mit guten Prompts sozusagen, kann das deutlich schneller gehen. Ob das jetzt von RevOps geliefert wird oder ob ich selber meine eigenen Prompts dafür nutze, kommt, glaube ich, einfach drauf an, wo ich gerade bin, oder?
Und ja, aber ich glaube, Fakt ist, wir sollten es nicht selber machen, sondern wir sollten irgendwie KI dafür irgendwo haben und nicht
auf jeden Fall in jeden Report
reingehen vor der AXA und auf die Seite 47 scrollen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Ding ist immer, es kommt immer drauf an, ob du im Enterprise bist oder im SMB, ja, wie viele Accounts, wie groß sind die Accounts, kommt immer auch ein bisschen darauf an. Aber diese, sage ich mal, das Endergebnis ist, dass ich diese Liste habe von Leuten, die ich mir diese Woche vornehme, wo der Research erledigt ist, ja, wo ich sozusagen alle Informationen habe, sodass ich mich auf den Rest der Woche auf die Execution konzentrieren kann. Und Execution bedeutet nach wie vor, ich mache meine Calls. Ich persönlich glaube, dass man weniger Calls heute braucht wie damals, weil ich wirklich glaube, dass eben vor allem durch die niedrigen Connect-Raten, ich würde mich einfach auf die Golden Hours fokussieren, also zum Beispiel was ich selber mache in meinem Business. Ich calle Dienstagmorgens und Freitagnachmittags. Also ich habe diese zwei Blocks. Dienstagmorgens in der Früh, es ist kein Monday mehr, also das heißt, die Leute am Montag anrufen, es ist jetzt Dienstag, das heißt, die Leute, ich merke es auch bei mir selber, immer so ein Dienstagmorgen, da bin ich eigentlich noch so auf meinem Peak von meinem Energielevel in der Woche. Dienstagmorgen ist eine gute Zeit. Und Freitagnachmittag, weil da freuen sich die Leute aufs Wochenende und die meisten haben keine Meetings mehr. Das heißt, ich habe diese zwei Blocker, ja. Und in der restlichen Zeit bin ich halt hardcore in den LinkedIn-DMs. Das heißt, ich schicke LinkedIn-Videos sehr viel. Ich schicke LinkedIn-Sprachnachrichten. Ich schicke natürlich auch einfache Textnachrichten. Und man verbringt natürlich auch sehr viel Zeit damit mit Signal-Monitoring. Das heißt, ich schaue, wer liked was, wer kommentiert, wer postet. Wenn du vielleicht ein Intent-Tool hast oder auch so etwas, monitorst du das. Genau. Also ich denke, so läuft das dann grob ab.
Und wie viel Zeit würdest du, weil ich glaube, du kannst dich in LinkedIn zum Beispiel ja auch sehr, sehr schnell verlieren. Wie viel Zeit würdest du zum Beispiel als SDR oder AI sagen, sollte man am Ende dann auf LinkedIn verbringen im Laufe seines Tages? Also es gibt ja zwei Arten von Typen. Ne? Es gibt die Typen, die haben ihren E-Mail-Account, ihr HubSpot, ihr LinkedIn und irgendwie noch zwei, drei andere Tools immer offen, ihr Outreach-Tool, I don't know. Und es gibt die machen immer eins nacheinander und separat und immer fokussiert.
Ja.
Ich bin eigentlich Typ 1, aber ich weiß, ich muss mich fokussieren. Dann zwinge ich mich dazu, um es umzusetzen. Wie würdest du es machen? Vom Zeitaufwand her einfach.
Du bist der Typ, der sozusagen, also du folgst dann sozusagen einer Person unterschiedliche Kanäle.
Ich habe natürlich irgendwie alles offen.
Ja.
Jetzt zwinge ich mich irgendwie dann, keine Ahnung, meine 35 Tabs im Laufe des Tages zuzuhaben, was irgendwie meine To-Do-Liste ist, weil ich weiß, ich brauche den Fokus. Beim Prospecting früher hatte ich links Salesforce offen, rechts mein E-Mail-Account und da ich in der Event-Industrie war, Facebook, weil wir da irgendwie eben die Events gefunden haben, mehr nicht. Aber heute hast du ja viel mehr Möglichkeiten und ich glaube, die Frage ist so ein bisschen wie, ja, du hast gesagt, Timeboxen ist das eine, aber wie viel Zeit verbringst du am Ende auf welchem Kanal und machst du ein paar Dinge zum Beispiel auch parallel, weil du sagst, hey, ich schreibe dir eine LinkedIn-DM, verweist auf meine E-Mail, I don't know.
Ja, ich mache das. Also ich weiß, dass eigentlich die Best-Practice-Schule so ist, so dieses Task-Stacking im Sinne von, ich mache irgendwie alle Calls hier, ich mache alle E-Mails hier.
Ja.
Ich habe das versucht und vielleicht ist es auch so eine Typsache, wie du gesagt hast. Für mich funktioniert das besser, wenn ich mich wirklich auf eine Person konzentriere und sie dann versuche, auf unterschiedlichen Kanälen zu finden. Justin Michael ist zum Beispiel auch jemand, der das viel macht. Ja? Also dieser klassische JMM, Triple Touch, Call, Voice Message, LinkedIn-Nachricht, E-Mail. Was ja auch irgendwie ein Pattern Interrupt sein kann. Dann die Person und man so vielleicht auch durchkommt. Ich glaube, das Risiko bei LinkedIn ist, dass man in dem Feed hängen bleibt. Ja, dass man das Doomscrolling anfängt. LinkedIn ist nicht ganz so schlimm wie TikTok oder Instagram, aber es geht letztendlich auf dieselben Dopaminrezeptoren im Gehirn. Und was da zum Beispiel hilft, ist, dass man anstelle sozusagen Zeit im Feed zu verbringen, ist, dass man eben Zeit in seiner Notification-Section verbringt. Also quasi, wenn ich auf LinkedIn bin, der Tab sozusagen ganz rechts. Und weil da kann man, also you can curate your feed, also du kannst sozusagen diesen Notification Feed, den kannst du ja kontrollieren, weil du kannst ja entscheiden, wem du folgst und wem du auch die Doppelglocke sozusagen anwählst. Und das ist das, was ich mit meinem Target mache, also mit all meinen Target Leads, mit meinen Target Accounts, da setze ich überall die Doppelglocke und wenn ich dann sozusagen in diesen Tab reingehe, dann schaue ich mir auch wirklich die relevanten Signale an und dann arbeite ich an diesen Signalen. Das heißt, ich finde einen Post, ich like, kommentiere, schick dann eine Videonachricht oder eine Voice-Nachricht, die darauf personalisiert ist, zum Beispiel, ja. Oder ich nutze das für einen Follow-up. Wenn ich sehe, oh, hat mein Connection Request immer noch nicht angenommen, dann schicke ich vielleicht die In-Mail. Wenn ich merke, okay, In-Mail habe ich schon mal geschickt, ich brauche nicht noch mal eine schicken, dann mache ich den Call oder schicke die E-Mail. Ja? Also so arbeite ich in dem Flow.
Ja, ich finde eine Sache, die da wirklich unterschätzt ist, ist anstatt, und ich mache es sehr, sehr ähnlich, nur ich stelle mir immer die eine Frage, die ist nicht, wie komme ich an die, also wie schreibe ich der Person, sondern wen kenne ich, der mir vielleicht das Intro machen kann. Ne? Weil meistens ist es ja so, dass ein Post oft auch ein Indikator ist für ein bestimmtes Thema. So. Manchmal ist es offensichtlich, manchmal ist es ein bisschen komplexer, aber im Großen und Ganzen, wenn ich weiß, hey, ich will mit der Person sprechen und ich sehe die gleiche Person, die ich vielleicht kenne, kommentiert das Ganze. Ding nicht nur einmal, sondern halt auch in der Historie mehrfach, eben an die Person zu gehen und zu sagen, hey, pass auf, ich würde gerne mit Christian sprechen, aus dem und dem Grund, ich glaube, das und das ist ein Thema, was ihn gerade beschäftigt und könnte ihm da helfen. Ne? Sprich was dagegen, dass du mich vorstellst oder sprich was dagegen, von dir zu grüßen. Klappt in dem Kontext eigentlich, ich will sagen immer, aber extrem viel besser als halt die ganzen Nachrichten oder so, die dann eben ins Leere gehen. Und auch via E-Mail oder via Anruf, ne, wenn du dann eben das Go hast und dich meldest und sagst, hey, ich melde mich auf Empfehlung von, I don't know, Manuel, hey, ich melde mich auf Empfehlung von, ja, Christian, und dann funktioniert das eben. Ich glaube, das ist, glaube ich, in der Kombination mit Social als, vor allem auch, um Social Media auch als Trigger zu nutzen, glaube
Ja.
ich, sehr unterschätzt.
Ja, und ich fände auch spannend von dir zu hören, wie du das operationalisierst. Was ich zum Beispiel mal immer mache, ist, dass ich halt im Sales Navigator, dass ich Leadlisten habe und dass ich halt alle möglichen Leads, mit denen ich irgendwie mal zu tun hatte, ja, dass ich die abspeichere in einer Leadliste. Also zum Beispiel aktuell aktive Kunden, ja, vergangene Kunden. Prospects nach den unterschiedlichen Phasen, ja, ob die jetzt kalt sind, es gab mal ein Meeting, es gab noch kein Meeting und dass ich dann sozusagen, wenn ich eine Lead Search mache, wenn ich nach Referrals suche, dass ich dann sozusagen im Sales Navigator diese Lead Listen als Filter benutze und weil so findet man auch oft die Referrals. Ja, ich weiß nicht, wie du das machst.
Ich habe es nie, ich finde es einen sehr guten Take gerade. Ich habe das nie in der Tiefe operationalisiert, weil ich gesagt habe, wenn ich die Leute auf LinkedIn nicht kenne, die wir als gemeinsame Kontakt haben, muss ich auch nicht fragen, ob die mich vorstellen können, weil dann ist die Beziehung wahrscheinlich, meine Annahme, nicht stark genug. Wie mache ich das? Meistens sehe ich ja, es gibt zwei Ansätze. Ich weiß, wen du kennst, und möchte mit einer bestimmten Person sprechen und möchte dich eigentlich nur fragen, ob du mir ein Intro machen kannst oder ich weiß noch nicht, wen du kennst. Vorgehen ist dann ein bisschen anders. Ich würde es meistens auch nicht via LinkedIn machen als Nachricht, sondern ich würde es meistens versuchen im persönlichen Gespräch, ne, zu adressieren. Also Telefon ist immer besser, aber LinkedIn geht bei guten Kontakten natürlich auch oder WhatsApp. Und dann ist das Vorgehen meistens zu gucken, okay, mit wem will ich sprechen? Wer kann mir helfen? Wer kann mir die Tür vielleicht öffnen? Und dann schicke ich in der Regel, geht es in der Regel darum, glaube ich, klar zu machen, hey, warum ist es für dich wichtig, dass ich mit dir spreche? Warum will ich mit dir reden? Also gibt es einen, was der Trigger ist sozusagen, ne? Und wie kann ich dir helfen? Und nicht zu sagen, hey, ich würde gerne mit Christian reden, kannst du mir ein Intro machen? Sondern, hey, Christian hat das und das gepostet, es wirkt so, als wäre das ein Thema. Kann sein, beispielsweise, hey, du warst in einem Podcast und hast über Thema XY gesprochen. Und dann zu sagen, warum du den Outreach machen willst. Aber es ist nicht um dich geht, sondern um die andere Person. Also ich habe so viele Nachrichten bekommen im Laufe der Zeit von Leuten, die gesagt haben, hey, kannst du mir ein Intro machen? Du machst doch Referral-Trainings. Ich weiß nicht, wer du bist. Wir haben nie gesprochen. Das ist keine Transaktion, das ist beziehungsbasiert. Und wenn du mir aber sagen würdest, hey, pass auf, Christian hat mir das und das gesagt und das scheint ein Thema zu sein, dann geht es ja um dich und nicht mehr um die andere Person, wenn es Sinn ergibt.
Ja.
Also wie beim Outbound auch. Ist nicht zu sagen, hey, ich will mit dir reden, weil ich bin so toll als Company und habe Feature, 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 sondern du hast folgendes Problem. Und an sich ist es dann Gegenseitigkeit. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, ich gucke halt wirklich, wen kenne ich, der mir helfen kann und nicht nur auf Deals oder die ich mal gewonnen habe, sondern auf Prospects, die wir vielleicht verloren haben oder unqualified haben, Leute, die das Unternehmen gewechselt haben, Leute in meinem Netzwerk. Das ist ein Beispiel. Wir machen ja im Kern etwas Ähnliches. So. Werde ich also dein Kunde oder du mein Kunde? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber gibt es Kunden, die ich nicht bedienen kann, aber du oder umgekehrt? Ja, möglicherweise. Warum sollen wir uns also nicht gegenseitig unterstützen im Zweifel?
Nee.
Und das kannst du ja sehr viel weiter spannen zu, I don't know, irgendjemand, der Software verkauft für Autohäuser. Ja, ich habe kein Autohaus. Vielleicht kenne ich aber jemanden, der eins hat.
Ja, ja.
Absolut. Und das ist, glaube ich, der Gedanke.
Absolut. Und um das jetzt, also das Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, was du erwähnt hast, ja. Ich könnte jetzt im Sales Navigator eine Leadliste bauen. Meine Lieblings-Sales-Trainer im Dachraum, ja. Da bist du auf der Liste, ja, dann Manuel noch, dann vielleicht noch jemand anders. Und dann kann ich halt quasi diese Liste als Filterkriterium benutzen. Beziehungsweise es geht eigentlich sogar einfacher. Ich kann im Sales Navigator zum Beispiel reinschreiben, Connections of. Ja, und dann gebe ich da einfach deinen Namen ein und dann zeigt er mir all deine Connections. Und dann kann ich filtern, kann ich sagen, hey, ich will nur die Leute sehen, die VP of Sales sind und die Firma hat mindestens 100 Mitarbeiter.
Das ist übrigens auch der Quick-Hack, den ich immer gehen würde. Wenn ich, bevor ich ins Gespräch mit fast jedem Kunden gehe, ist, ich checke einmal mein ICP im Rahmen derer Connections. Nicht alle, aber manche haben das aktiviert, dass du das sehen kannst und dann siehst du eben alle Secondary Connections von dir. Genau das. Und spätestens wenn du, das ist übrigens auch der Prozess, den ich folge, ich frage meistens, hey, ganz high level, ne? In fast jedem Gespräch ist das der Prozess, wenn ich ihm nach Empfehlungen fragen will. Die erste Frage ist eigentlich nur, würdest du das Ganze weiterempfehlen, basierend auf dem, was du gesehen hast? Ich schilder meine Situation, ne? Und du sagst ja. Perfekt, mehr will ich eigentlich gar nicht. Zweite ist, jetzt schilder ich, hey, perfekt, ich will mit dem und dem sprechen. Also ICP-Beschreibung, Problembeschreibung. Wer fällt dir da ein? Und jetzt hast du ein 50-50, manchmal kommt, ja, die Person, hey, warum denkst du gerade an die? Cool, du kannst sie qualifizieren. Oder, ja, wenn mir jemand einfällt, sage ich dir Bescheid. Aber jetzt hast du ja das Go zu sagen, hey, wenn du in 3-4 Wochen über diese Liste stolperst, über den Kontakt stolperst, gezielt danach zu fragen und zu sagen, hey, ich habe gesehen, du kennst die Person.
Ja.
Und das funktioniert hervorragend.
Ja, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht willst du auch weitermachen. Ich habe noch ein Beispiel, was ich auch sehr gerne mache, mit Accountlisten zu arbeiten. Also funktioniert ganz ähnlich wie mit Leadlisten. Zum Beispiel will ich wissen, wer waren Leute, die Kunden waren in der Vergangenheit, die sozusagen jetzt den Job gewechselt haben und für eine Firma arbeiten, die jetzt für mich möglicherweise interessant ist. Und dann kann ich halt das Ganze auch auf Company-Ebene machen. Ja, also zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich habe diese 30 Kunden, Companies, die ich in der Vergangenheit bedient habe und klicke einfach sozusagen Past Company, diese Liste von 30 Accounts und dann sozusagen Current Company ist sozusagen entweder aktuell meine Target-Account-Liste oder ich lasse es auch einfach mal offen und dann sehe ich wirklich alle Menschen, die irgendwie weitergelaufen sind und dann kann ich sozusagen schauen von diesen Leuten, ich kann wieder filtern nach ICP, kann vielleicht wieder sagen, okay, ich will nur die Heads of Sales sehen zum Beispiel, aber ich sehe diese Menschenbewegung. Die kann ich nachvollziehen und kann mir dann Leute rauspicken, wo es vielleicht relevant ist, wo ich weiß, okay, die Person war tatsächlich mal in einem Training von mir und bei Salesforce und arbeitet jetzt für HubSpot zum Beispiel. Ja? Und vielleicht ist die Person offen, Intro zu machen zu ihrem Manager oder sowas. Ja.
Sehr geile Lead Source. Habe ich auch ein paar Deals drüber im Laufe der Zeit gewonnen, einfach weil ich irgendwo als Trainer war. Zu der Zeit war ich noch im ganz anderen Bereich, aber du kriegst natürlich die Insights zur Company, und sagen, hey, wenn das ein Thema ist, dann mal, wer ist denn da der Ansprechpartner bei euch? Hey, cool, spricht was dagegen, dass ich da von dir mal einen lieben Gruß da lasse? Nö, perfekt. Ich würde gerne noch auf ein Thema mit dir eingehen, weil wir es alle tagtäglich erleben und weil ich glaube, dass es auch irgendwie mit das Schwierigste ist zu navigieren. Es braucht ja ein gewisses Maß an Zeit, bis ich auch eine gewisse Expertise nach außen vertreten kann. Oder ich fange heute an zu schreiben und ich werde ja nicht sofort ernst genommen.
Ja.
Als ich im Finanzbereich war, beispielsweise meine Mom, 19-jähriger Dude, der hier irgendwie irgendwas immer jetzt mit Versicherung zu tun hat, ne? Du wirst ja nicht ernst genommen. Kunden haben ja auch häufig die Schwierigkeit, gerade Senior Executives, dass sie relativ Senior sind, dass ein SDR immer noch relativ Junior ist. Wie viel Zeit brauche ich und Kontinuität brauche ich, um nach außen hin wirklich auch so als Experte wahrgenommen zu werden? Was ist so dein Gefühl? Also ich kann ja am Tag 1 anfangen zu posten, aber ich bin ja offensichtlich noch an Tag 1.
Ist richtig.
Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe natürlich diese Journey gemacht für 5 Jahre und als ich angefangen habe zu posten, war ich sehr juniorig.
Ja.
Und bin vielleicht auch mit 33 Jahren immer noch sehr seniorig in den Augen von jemandem, der doppelt so alt ist. Um das ein bisschen taktischer zu machen, in meinen Trainings sage ich den Leuten, es gibt 3 Arten von Content. Es gibt Top of Funnel, Middle of the Funnel und Bottom of Funnel. Top of Funnel Content ist wirklich Content, der ist designed für Reach. Ja, maximale Impression, maximale Likes und Comments. Und das ist auch das, was ich den meisten Leuten am Anfang ans Herz lege, ist like, bau erstmal deine Personal Brand auf. Ja, du musst nicht gleich deine Company Brand irgendwie zu leveragen. Bau erstmal deine Personal Brand auf und erzähl erstmal deine Story. Wer bist du? Was machst du? Was sind deine Werte? Ja, was sind deine Passions? Ja, was machst du gerne in deiner Freizeit? Erzähl ein bisschen was über dich, weil die Leute wollen, zumindest auf LinkedIn, again Social Media, die Leute wollen erstmal über dich etwas lernen. Und ich glaube, die meisten Leute versuchen gleich am Anfang irgendwie Leads zu generieren mit ihrem Content und versuchen dann die ganze Zeit über die neuesten Company-Updates und Product-Updates zu posten, wo wir halt natürlich wissen, dass, sage ich mal, das boostet der Algorithmus jetzt halt weniger. Sondern ich muss erstmal anfangen, mir die Personal-Brand aufzubauen. Und da gibt es sicherlich Guidelines. Also zum Beispiel Guidelines in Sachen von, okay, bitte keine Bikini-Fotos, ja, bitte keine Party-Fotos, ne, also so ein paar obvious things. Aber ansonsten ist man da relativ frei in seiner Kreativität, sage ich jetzt einfach mal. Und Middle of the Funnel Content, und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen, wo deine Frage hingeht, da geht es wirklich darum, Industry Expertise zu zeigen. Ich hatte gerade direkt vor unserem Podcast einen Coaching-Call mit einem Kunden. Das ist eine IT-Consulting-Company, die ist ein Microsoft-Reseller. Und er sagt, hat mich halt gefragt, so, ja, wie kann ich denn diese Industry-Expertise, wie kriege ich das da hin? Ich habe halt gesagt, pass auf, in ChatGPT kannst du dir inzwischen neuerdings Tasks einstellen, ne, wo es quasi, wo du sagst, hey, morgen um 8 Uhr, mach bitte Research zu allen möglichen Microsoft-Themen, die für meinen spezifischen ICP, nämlich Companies von 500 Mitarbeitern oder mehr in UK relevant ist. So, und dann gibt ChatGPT dir diesen Input. Du schreibst aber trotzdem manuell in deinen eigenen Worten diesen Post. Weil du willst es ja nicht faken, du willst auch keinen AI-Content posten, weil das merkt LinkedIn, sondern du willst halt wirklich so auf dem Level, wie du es verstehst, das wiedergeben. Und so baust du dir halt Schritt für Schritt sozusagen deine Industry-Expertise auf. Du lernst von AI, gibst es aber in deinen eigenen Worten wieder.
Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Und auch einfach im Zweifel zu teilen, nicht dich als, hey, ich bin der Experte, der alles weiß, zu positionieren, sondern eben zu sagen, hey, das habe ich diese Woche gelernt, das habe ich mitgenommen. Das kam in einem Kundencall auf. Und dann diese Frage eben einfach auch, also auch seine Kundencalls einfach anzugucken und wie du es gerade gesagt hast, diese Frage einfach dann vielleicht online zu beantworten, weil sie halt anscheinend mehrere Executives oder Personen dieser Branche sozusagen interessieren könnte.
Auf jeden Fall, genau. Also so wie du sagst, also share your wins, share your learnings, ja, document the journey, document the process. Ich sage den Leuten immer, die besten Ideen für euren Content kommen aus euren Kundenkonversationen, genau so wie du das sagst, ja. Was halt für einen AE einfacher ist, weil der redet den ganzen Tag mit Kunden, für einen SDR, der, sage ich jetzt mal, am Anfang ist und noch recht viel Rejection bekommt am Telefon. Der hat halt nicht so viele Kundenkonversationen. Vielleicht kann ein Gong reingehen, wenn sie das haben, ja, und da ein bisschen was lernen. Und ansonsten, AI is your friend, ja. Also Research betreiben. Weil das Ding ist ja auch, wenn du wirklich dich mit sehr akuten News befasst, also Sachen, die heute, gestern passiert sind, dann die meisten deiner Kunden haben ja gar nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Die sind die ganze Zeit in Meetings. Ja, das heißt, wenn du für sie sozusagen den Daily Digest liefern kannst, dann werden sie anfangen, dir zu folgen. Ja,
ja, mega, mega guter Gedanke. Ich fand es gerade sehr spannend. Ich wollte vorhin die Brücke zu Gong bauen. Nicht zum Tool, sondern zu den Sales Reps dort. Weil ich fand das Beispiel so krass, wie LinkedIn die Wahrnehmung einer einzelnen Marke beeinflussen kann. Weil das so vor 5, 6 Jahren, als ich, ich glaube, als auf LinkedIn aktiver wurde, also ähnlich deiner Zeit, war Gong gerade in San Francisco natürlich irgendwie der neueste Shit. Die hatten irgendwie drei richtig krasse Leute mit einer guten Reichweite, mit irgendwie Devin Reed, Sarah Brazer und Chris Orlop. All over the place, ne? Mein ganzer LinkedIn-Feed war gefühlt voll mit deren Content und das wirkte schon wie dieses krasse Unicorn, was sie heute sind. Jetzt sind diese drei Leute nicht mehr da und mein Feed ist im Prinzip leer, was Gong angeht, und ich nehme sie einfach nicht mehr wahr. Die sind natürlich viel, viel, viel größer, viel, viel krasser. Ne? Aber wie eben auch kleine Teams durch LinkedIn so extrem groß wirken können und wie Unternehmen so groß wirken können und so, als hätten sie die große Expertise einfach nur durch halt Präsenz. Das ist ein riesiges Tool, was man, glaube ich, einfach auch nutzen muss.
Also so einer meiner Lieblingssachen, die ich sozusagen nehmen wir mal an, Head of Sales connected mit mir und ich schicke die erste Nachricht. Das allererste, was ich mache, ich gehe kurz auf Sales Navigator, gehe auf die Company und filter, wer hat gepostet auf LinkedIn. Und ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich, im Schnitt, selbst im SaaS, wo wir eigentlich denken, hey, das sind doch irgendwie alle auf LinkedIn, im Schnitt posten 20% der Sales Reps posten überhaupt irgendwas auf LinkedIn und 80% gar nichts.
Ich hätte noch deutlich weniger getippt.
Also ich sag jetzt speziell SaaS, wo wir eigentlich denken, alle sind auf LinkedIn. Wenn ich jetzt zu zu Financial Services gehe, dann bin ich wahrscheinlich bei 10%, ja. Und das ist ja nur, dass die Leute posten. Das sagt ja noch nichts über die Qualität aus, ja. Ich wahrscheinlich sind das irgendwelche Reposts, die 3 Likes bekommen, so von ihren Kollegen. Das heißt, de facto sind die meisten Unternehmen auf LinkedIn komplett unsichtbar. Komplett unsichtbar. Aber 80% aller Leads kommen von LinkedIn, ja. Und ich weiß gar nicht, wie lange und wie laut ich das noch schreien muss, aber wirklich, die allermeisten Leaders, ist nicht, dass sie nicht dran glauben, aber sie priorisieren es einfach nicht. Also im Moment sind alle so in diesem AI-Ding, ja. Also wir brauchen den neuesten AI-Shit irgendwie, weil, und jetzt schlage ich die Brücke zu etwas, was du ganz am Anfang gesagt hast, so, Cold Calls irgendwie funktionieren nicht mehr, weil ich irgendwie als weniger als 1% davon konvertiere. Ja, und das ist jetzt die Reaktion, dass wir jetzt AI benutzen, um das zu 10x'en, zu 100x'en, damit wir sozusagen mit diesen immer schlechter werdenden Konvertierungsraten immer noch, dass irgendwas noch hängen bleibt. Und ich sage immer den Leuten, do what you wanna do, ja. Aber wenn du dich auf eine Strategie entscheidest, dann musst du dir bewusst sein, mit wie vielen anderen Leuten du im direkten Compete stehst. Bedeutet, wer kann irgendein AI-SDR aufsetzen und das Ding laufen lassen? Ja, das kann jetzt inzwischen jeder. Und ergo macht es auch jeder und ergo bist du im Compete mit jedem. Wer kann aber eine sehr gut recherchierte, personalisierte 45 Sekunden Videonachricht über LinkedIn schicken, nachdem er 1-2 Wochen mit deinem Content engaged hat? Das sind sehr, sehr wenige Leute. Das heißt, wenn du diese Strategie verfolgst, bist du im direkten Compete mit sehr wenigen Leuten. Ergo ist die Konvertierungsrate höher.
Ist eigentlich eine spannende Frage, ne? Ob die absoluten Antwortraten über all die Jahre immer gleich geworden sind, aber relativ sind sie halt so krass abgesunken, weil so viel Spam versendet wird. Oder nicht, aber ich glaube, die spannende, also das, was du gerade gesagt, kannst du auf einen Punkt zusammenbrechen, was immer ist, Sales kills Sales. Und das war schon immer so, ne? Also das, was heute funktioniert, funktioniert morgen nicht mehr, weil es alle machen. Und dann ist es eben nicht mehr skalierbar und es gibt eben Dinge, die immer bleiben werden. Und das ist halt, und das ist, glaube ich, die zentrale Frage und vielleicht auch so das Abrunden der Folge, und das ist halt am Ende das Thema Vertrauen. Und Vertrauen entsteht halt durch Personal Branding, durch Vertrautheit, weil ich über Jahre hinweg theoretisch jemandem folgen kann. Und es entsteht durch Empfehlungen von Menschen, denen wir vertrauen. Und die Kombination wird wahrscheinlich immer verkaufen.
Und Menschlichkeit auch, ja. Also yes. Wenn ich mit jemandem ein Video schicke, wo ich halt im Park in Barcelona laufe und da ist vielleicht noch eine Straßenbahn im Hintergrund oder so, die Person sieht einfach, ich bin ein Mensch. Und wenn ich irgendwie so eine Cold-E-Mail bekomme, das kann halt ein Bot.
Genau, also Menschlichkeit spielt da natürlich mit rein. Insofern eine gute Abrundung. In Anbetracht der Zeit, Christian, haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, hey, das würde ich den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben?
Also, falls euch das Thema LinkedIn und Social Selling mal allgemein interessiert, schickt mir eine DM und let's talk.
Nice. Ansonsten Die Frage übrigens wahrscheinlich, aber wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Ja, also ihr findet mich auf LinkedIn, www.linkedin.com/in/QuotaLeak. Das ist mein Brandname. Oder einfach QuotaLeak.com. Ja, das ist quasi meine Webseite. Da findet ihr meine Services, Sales Training und Coaching. Ich habe einen Accelerator, also eine Kohort. Wir machen noch eine Kohort dieses Jahr. Die startet Mitte November. Das ist die letzte für in 2025. Ich biete aber auch One-on-One-Coaching und Teamtrainings an. Und die Teamtrainings am liebsten vor Ort, weil das macht am meisten Spaß.
Yes, das teile ich. Nice, sehr cool. Christian, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht und ich glaube, waren sehr viele auch actionable Tipps drin, die man eigentlich morgen umsetzen kann. Was heißt morgen? Heute?
Sofort.
Genau, aber herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mega viel Spaß gemacht.
Danke, Christoph.
Danke euch, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, eine gute Woche. Ciao.
Ciao.
Das war GoTo Network. Lieben Dank fürs Zuhören, das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.